Und sie balanciert in diesen Tagen von München, genauso wie in all den anderen deutschen Städten in diesem Jahr, tapfer auf diesem Grat zwischen dunkler Vergangenheit und hellem Glauben an die Zukunft. In der Gegenwart ist alles gleichermaßen anwesend. Staunend und begeistert sieht sie in den Cafés und Restaurants die Leute vor ihren vollen Tellern sitzen, vor ihren Biergläsern und Torten mit Bergen von Schlagsahne. Es scheint, als wenn sie Sahne mit Sahne essen. Alles süß und schaumig und blütenweiß. Gleichzeitig sind die Straßen voller Krüppel, Männer mit zerschossenen Gesichtern, Einbeinige, Einarmige, Versehrte überall. Und dann, sie ist schon abfahrbereit und vor allem glücklich über ihre Münchner Tage, geht sie noch einmal essen am Bahnhof. Aber da setzt sich ein Mann an ihren Tisch, ein ekelhafter Kerl, redet auf sie ein, nein, eigentlich reden Bier und der Steinhäger aus ihm. Er liebe seinen Adolf Hitler so sehr. Aha, kürzt ihn Mascha in ihrem Brief an Remjo lieber ab, sein Name soll ungenannt bleiben. Er hält Mascha offenbar für eine Italienerin, deshalb reden er und sein Bier so frei mit ihr. Er schimpft, aber unter der Regierung kann ich das nicht mal laut sagen, sonst heißt es gleich Nazi. Mascha flieht von dem Tisch und dem Betrunkenen. Aber natürlich hallt es in ihr nach, wie ein Donner. Es braucht nur etwas Bier und Schnaps, um das Verborgene zu entbergen und wieder laut werden zu lassen. Vor der Abreise aus München hat sie sich noch von Hermann Kästen distanziert. Sie hat den Eindruck, dass er ihr die große Hymne in der Zeit nicht ganz gegönnt habe, wie sie überhaupt das Gefühl hat, er neide ihr den Erfolg. Zu wichtigen Essen habe er sie nicht mitgenommen, da müsse sie schon selbst eingeladen werden, habe er gesagt, das mache sonst keinen guten Eindruck. An Remjo schreibt sie, dabei weißt du doch, wie nebbig dich er kriecht, wenn was zu erreichen scheint. Kästen bietet noch an, Mascha im Zug nach Frankfurt zu begleiten, sie sucht aber Ausflüchte, um das zu verhindern. Sie ist misstrauisch und nach Frankfurt möchte sie allein. Und Frankfurt wird schrecklich. Als hätte es all ihre kleinen Triumphe der Wochen zuvor nicht gegeben, ist sie beinahe, wo immer sie in dieser Stadt hinkommt, unbekannte Bittstellerin. Schon in der Pension fängt es an. Nein, kein Zimmer frei, auf Wiedersehen. Mascha sagt, sie sei aber empfohlen von Wolfgang Weihrauch, Lektor des Rowohlt Verlags, und sei Schriftstellerin und nicht, was auch immer die hier wohl von ihr denken. Ah gut, dann ist doch ein Zimmer frei. Sie will ja auch nur einen Tag bleiben, hat sich angekündigt bei den Zeitungen, Frankfurter Abendpost, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Das Blatt, schreibt sie an Remjo, dann beim Hessischen Rundfunk. Bei der Abendpost hatte man sie vergessen, ein Interviewfräulein mit der Intelligenz einer Ziege führt schweren Herzens dann eben ein Notinterview. Was haben Sie für Hobbys? Der Redakteur der FAZ, Wolfgang Schwerbrock, kennt sie nicht, fragt, wen sie sich als Rezensenten wünsche, ob Karl Krolo ihr Recht sei. Ja, ist ihr Recht, Gedichte von ihm hat sie schon mal gelesen. Dann Hessischer Rundfunk, der Redakteur, der sie sprechen wollte, ist verreist. Gut, dann nimmt sie Nummer 2, Cognac gibt es keinen, deshalb läuft das ganze Gespräch nicht so rund und heiter. Immerhin hat der Redakteur Nummer 2 sie mit einem ihrer Gedichte begrüßt. Das versöhnt sie etwas, obwohl sie die Stadt grässlich findet, die Häuser amerikanisch und vieles so wie Long Beach. Zum Glück gibt es am Ende noch die Frankfurter Rundschau, deren Feuilletonchef Erich Lissner am Telefon sie sofort zu sich nach Hause einlädt. Kommen Sie doch gleich von da aus zu einem Bier. Das Bier ist wirklich da und Lissner, ein netter Mann, der aussieht wie 10 Juden. Ist aber keiner. Egal, alles an ihm ist ihr vertraut, romanisches Kaffeetyp, lange Haare, Hornbrille. Und er und seine Frau haben 6 kleine Kinder zu Hause, ein schwarzes sogar, das sie von einem deutschen Gretchen adoptiert hatten, weil das Baby in dem Findlingsheim zu Tode gehungert wurde. Bis um Mitternacht ist sie bei den Listeners und fühlt sich wie zu Hause. In der Rundschau heißt es dann, so also sieht sie heute aus, die Mascha Kalecko, deren ergriffliche, kesse, heinisch-ringelnatzische, ironische Gedichte für uns letzte Lichter waren, ehe es über Deutschland völlig Nacht wurde. Bevor sich Mascha am nächsten Tag auf die Rückfahrt nach Hamburg macht, beschließt sie, noch etwas tiefer in die Vergangenheit zu reisen. Zunächst in die literarische Vergangenheit. Sie besucht das Goethehaus am Hirschgraben, in dem der Dichter im August 1749 zur Welt gekommen war. Natürlich ist es, wie so vieles in Frankfurt, nicht mehr das echte Haus. Es wurde im Weltkrieg zerstört, 1947 originalgetreu wieder aufgebaut und ist seit 1951 ein Museum. Mascha nimmt an einer Führung teil, für mich ergreifend, weil ich ein Herz habe und eine Seele, die es nicht mehr gibt. Aber letztlich ist ihr Goethe doch viel ferner als Heinrich Heine. Sie eilt eher hinein und wieder hinaus, als dass sie es besucht. Denn es gibt ja noch diese andere, ihre eigene Vergangenheit zu sehen. Mit dem Taxi lässt sie sich an diesem Morgen im Februar ans Mainufer fahren. Zu der Adresse, an der sie damals lebte, als die kleine Familie auf der Flucht war. Der Vater direkt verhaftet wurde und die Kinder mit der Mutter allein in der Fremde zurechtkommen mussten. In Notizen, die zu Lebzeiten nicht veröffentlicht werden, hat sie früh schon ihre große Verlorenheit in Frankfurt, in der Welt, aufgeschrieben.
Fernes Glockengeläut durch den Frost, dunkel und flüstern und fliehen und atmen, dass keiner dich hört. Und immer fremdere Orte und Nachbarn und andere Dialekte. Die alte, wo bin ich denn Angst? Das feindliche Bett im Nirgendwo, fremder Seifengeruch auf dem Kissen. Frag nicht so viel. Die Fenster zu, die Rollläden bleiben herunter. Wer an der Tür läutet, der Postbote kann's nicht sein. Kinder werden gesehen, nicht gehört. Weinen ist lebensgefährlich.
Da ist der Main, da ist das Ufer. Das Haus ist nicht mehr da. Nur noch ihre Erinnerungen daran.
Und wo ich Murmeln spielte, ist ein neues Gebäude aus Bronx oder Brooklyn da. Der Rest sind Trümmer und Schnee drauf und schmutzig grauer Regen und Schutt.
Sie hatte gewiss auch nicht damit gerechnet, das alte Haus inmitten der gänzlich neuen Stadt wiederzufinden. Sie wollte aber den Ort sehen, das Nichts, das geblieben ist, und ihre Erinnerungen, ja, heraufbeschwören? Bannen? Vielleicht wollte sie sich einfach noch einmal einschreiben in diesen Ort, sich erinnern an die Ängste von damals und diesen kleinen inneren Triumph feiern mit sich selbst, die Ängste besiegt zu haben, jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten, jetzt hier zu stehen, am Main, allein. Eine deutsche Dichterin, auf Besuch an einem Ort, der eine Heimat hätte werden können, werden sollen. Das Haus ist fort, aber leider sind die Ängste noch da. Ich lerne, schreibt sie, und meint wahrscheinlich den Umgang mit der Angst vor diesen Menschen. Mit der Angst vor der Angst. Aber die sind wie bissige Hunde mit einem Maulkorb davor. Wehe, wenn der mal fällt. Und fügt halb erleichtert hinzu, einstweilen aber ist er GSD dran. GSD? Gott sei Dank. Wie schön ist es da, nach Hamburg zurückzukehren. Es ist schon fast wie eine Heimkehr. So glücklich war sie in den ersten Wochen hier. Eine Art Heimat in der Fremde, schreibt sie an Chemio. Und jetzt kommt noch etwas ganz Neues, Altes hinzu. Der Frühling. Eine erste Idee von Frühling. Wie hat sie den geliebt und vermisst? Der Himmel, ein Märzhimmel von vor 30 Jahren und dem dazugehörenden inneren Zubehör. Es ist ja noch gar nicht der echte Frühling, es ist nur so die erste Idee einer guten, warmen Zukunft, die gar nicht aufzuhalten ist. Ein unbeschreiblich zarter blauer Märzhimmel, mit zart gefiederten Bäumen und einer lieblichen Sonne drüber. Und die Menschen in Hamburg im Verlag sind wieder so unglaublich nett und froh, dass sie wieder da ist. Eine Sekretärin, ein Pracht-Berliner Mädchen, hatte in ihrer Abwesenheit versehentlich zwei an Mascha adressierte Briefe geöffnet. Zur Entschuldigung schenkt sie ihr einen Riesenstrauß herrlichster Tulpen. Und dann schreibt sie, wie nebenbei zum ersten Mal an Chemio, dass sie hoffe, dass es ihr gelinge, ihm hier Arbeit zu verschaffen. Hier, in Deutschland, für ihn. War das wirklich ihr geheimer Plan gewesen? Ihre innere Hoffnung, die sie auf der America über den Ozean hierher geführt hatte? Im selben Brief, ein paar Seiten weiter, erinnert sie Chemio daran, wie groß Stevens Furcht gewesen ist, als er erfuhr, dass seine Mutter nach Deutschland fährt. Dieselbe große Sorge übrigens, die auch Maschas Mutter in Israel vor dieser Reise hatte. Unbewusst nennt Mascha diese Angst in ihrem Brief. Erinnerst du dich? Er sagte, am Ende bleibt ihr beide in Europa. Das Kind in ihm ist eben immer noch lebendig, in uns allen. Auch in ihrer armen alten Mutter fühle sich das Kind in ihr von ihrer Mascha treulos verlassen durch diese Reise in das unheimliche Land, das Land der Toten. Aus New York habe sie sie in ihren Briefen regelmäßig trösten können, aber jetzt, wo ich in Europa mein Leben lebe, sei das vielleicht anders. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, dass sie aus Deutschland ebenso lange tröstliche Briefe nach Israel schreiben kann. Es ist der Vorwurf einer besonderen, einer doppelten Treulosigkeit, vor dem sie sich fürchtet. Erstens, das eigene, selbstbestimmte Leben leben und zweitens, dies, scheinbar sorglos und verzeihend, im Land der Täter. Diese Ängste sind auch ihre eigenen. Zutage treten sie, kaum hat sie an Chemio die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens in Deutschland formuliert. Sie sorgt sich.
Darum raste ich im Sturm auf die Post mit einem langen, langen Brief, wie sie ihn braucht. Vielleicht telegrafiere ich morgen, falls ich keine Nachricht habe. Ich bin sehr besorgt. Mutti ist zu alt, um eine Schockbehandlung durchzumachen, die letzte Hoffnung des Arztes ist.
Die alte Mutter hatte sich nie vom Verlust ihrer Lieblingstochter Lea erholt, von deren Schicksal in Osteuropa auch nach dem Krieg nichts zu erfahren war. Die Angst, auch ihre älteste, wenn auch nie so sehr geliebte andere Tochter auch noch an Europa zu verlieren, war offenbar groß. Und so eilt Mascha in diesen Tagen zwischen ihren eigenen Ängsten, den ihrer nächsten Angehörigen und ihren Euphorien und Zukunftsplänen hin und her. Getragen vor allem von der Liebe und Bewunderung, die sie bei den Menschen auslöst, denen sie begegnet. Sie sagen, es gehe eine Elektrizität von ihr aus. Sie sei so vital. Elektromascha an der Alster. Sie selbst jedoch, schreibt sie an Chemio, sei so müde von all dem Umherrennen und all den Eindrücken, die auf sie einstürmen, und auch von der Rolle, die sie hier spiele. Ich bin große Vergangenheit, schreibt sie, und dass sie Mittel und Wege suche zu einer Brücke nach Europa, einer Brücke zwischen den Kontinenten und zwischen den Zeiten. Sie wird sie selbst bauen müssen. Sie ahnt es schon. Auch deshalb ist sie so erschöpft. Über die Vergangenheit als Traum und die Sehnsucht nach einem Ende des Hastens und durchs Leben Eilens hat sie in New York ein Gedicht geschrieben, das heißt »Heimweh nach, es war einmal« und beginnt so.
Jetzt müsste man in einer Kleinstadt sein, mit einem alten Marktplatz in der Mitte, wo selbst das Echo nächtlich leiser Schritte weithin streut jeder greise Pflasterstein.
Und ein paar Verse später?
Hier haben alle Leute immer Zeit, als machte das Jahrhundert eine Pause. Hier sitzt man noch auf Bänken vor dem Hause und etwas abseits gibt's noch Einsamkeit. Nichts stört die klare Stille in der Nacht. Wie unbegreiflich nah sind hier die Sterne. Gespenstergleich verlischt die Gaslaterne, wenn wohlgenährt der Mond herunterlacht.
Aber jetzt ist Gegenwart. Jetzt ist Hamburg. Und es steht der eine große Schritt ihr noch bevor, die Reise nach Berlin. Sie sammelt Kontakte, kündigt sich an, macht Termine. In diesen Tagen erscheint auch der wohl einflussreichste Artikel über ihren Besuch in Deutschland und die Wiederentdeckung ihrer Person und ihrer Gedichte. Und zwar in der Konstanze, der ungemein beliebten und von beinahe allen Frauen gelesenen Frauenzeitschrift jener Jahre, ein herrliches Porträt von ihr, 6 Gedichte werden abgedruckt und unter dem Titel »Willkommen, Mascha Kaleko« steht ein vollends begeisterter, liebevoller, hymnischer Bericht. Liebhaben müsse man diese Verse, liebhaben wie Mascha Kaleko selbst. Diesen Bericht schickt der Verlag vorsichtshalber, damit auch alle davon erfahren, an die Buchhändler Berlins, die Radiosender. Die Stadt soll vorbereitet sein auf diese Rückkehr. Vorher nimmt sie aber noch an einem Seminar teil, zu dem sie der Journalist, Autor und Überlebende des KZ Buchenwald, Eugen Kogon, eingeladen hat. Er hat als erster, gleich 1946, ein umfangreiches, ungeheuer eindrucksvolles und einflussreiches Buch über das Lagersystem der Nazi-Jahre geschrieben, der SS-Staat. Kogon war schon 1939 als Gefangener ins KZ gekommen, hatte dort unter anderem als Arztschreiber des Arztes Erwin Ding Schuler gearbeitet und eine persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut, wodurch er, nach eigenen Angaben, zahlreichen Häftlingen das Leben rettete, unter anderem Franz Hessels Sohn Stefan Hessel. Er selbst sollte noch kurz vor Kriegsende von der SS erschossen werden, wurde jedoch am 8. April in einer Kiste aus dem Lager geschmuggelt und überlebte. Er gab die einflussreiche Zeitschrift Frankfurter Hefte heraus, in denen er in diesen Tagen Maschas »Deutschland ein Kindermärchen« druckte. Er setzte vor allem auf das Fernsehen als Medium der Zukunft, das die Massen in einem europäischen, internationalistischen Geist beeinflussen und erziehen könnte. In diesem Seminar für deutsche Autoren soll es nun darum gehen, wie das neue Medium nutzbar zu machen sein wird für gute politische Zwecke. Übers Fernsehen lernt Mascha an diesem Tag nicht so viel, dafür lernt sie interessante Menschen kennen. Renommierte Autoren, alles Männer natürlich, lauter Leute, die wirklich gute Deutsche waren, schreibt sie an Chemio, den USA-Korrespondenten Peter von Zahn, Hans-Werner Richter, der Einladungsrichter der Gruppe 47, der Kästen ausgeladen hatte und von dem sie noch nichts gehört und gelesen hatte, und ein wunderbar verschrobener Mann mit Bart und großer Brille, den Mascha sofort liebt. Er heißt Ernst Kreuder, lebt in der Kaisermühle bei Darmstadt, hält sich aus allem raus, war und ist in allem Opposition, wie sie bemerkt. Sie kennt ihn aus New York. Naja, nicht ihn direkt, aber eine seiner Geschichten, die hatte sie, als sie wieder mal einen Stapel deutscher Zeitungen am Times Square gekauft hatte, gelesen und geliebt. Das muss Chemio doch noch wissen. Sie hat sie ihm doch gleich nacherzählt. Die Kurzgeschichte
»Von einem Mann«, der das Stadtleben satt hatte und den Ruhm an den Nagel hing, in ein Dorf hinauszog, alte Lumpen und einen Hund aufsammelte und davon lebte, dass er das verkaufte und dann Wasserflöhe verkaufte und dann kam ein Mann vom Funk aus der Stadt, ihn wieder zu verlocken und er sah, was für ein elend gehetztes Wesen der war und sagte nein.
So gut hat Mascha sich diese Erzählung gemerkt, sie heißt Alteisen und Wasserflöhe, und sie sprudelt sie in Chemios Brief geradezu hinein. Gleich nach ihrer Ankunft in Hamburg bei Rowohlt hatte sie Peter Zingler nach diesem Ernst Kreuder gefragt, wo der lebe, was er schreibe, was er mache. Ach, hatte Zingler gesagt, der lebe eben in dieser Mühle bei Darmstadt und sei begabt, aber so unpraktisch. Wahrscheinlich selbst eher so der Typ, der Wasserflöhe verkaufe und hektische Städter, die beim Funk oder Fernsehen arbeiteten, nicht beneide. Und diesen Weltflüchtling trifft Mascha Kaleko nun hier ausgerechnet bei diesem Fernsehseminar. Wahrscheinlich weiß er selbst nicht genau, wie er da hineingeraten ist. Jedenfalls erzählt sie ihm sofort ihre Geschichte, wie sie seine am Times Square in New York gelesen und ihrem Chemio erzählt hat, begeistert und selbst beinahe ungläubig. Von Kreuders Reaktion ist leider nichts bekannt. Übers Fernsehmachen hat sie bei diesem Blitzseminar von Kogon vermutlich nicht allzu viel gelernt. Aber Mascha Kaleko will ja auch vor allem Menschen treffen. Dichter. Gute Deutsche, die eine Brücke sein können, zurück in das Land, oder ihr beim Brückenbauen helfen, sie ermutigen, ihr Kraft geben und Zuversicht, dass hier wieder ein Leben für Leute wie Sie, für Juden, möglich sein kann. Hamburg jedenfalls hat die elektrische Mascha wieder mit Energie versorgt.